Ich fange mal mit der ersten Klage an. Diese Gesellschaft habe sich zur Freizeitgesellschaft entwickelt. Die Soziologen kennen das. In der FAZ war es neulich gestanden. Ich habe es bei Herrn Müntefering gehört und anderem. Sie sei Freizeitweltmeister und das sei ein Skandal, dem man nun endlich ins Gesicht schauen müsste. So, was ist daran eigentlich, Freizeitgesellschaft, skandalös? Was beklagen führende Politiker, Wirtschaftsleute, Journalisten und Wissenschaftler eigentlich? Wenn sie dieser Gesellschaft als Mangel ankreiden, dass sie sich, wie sie behaupten, ob das stimmt, ist noch eine ganz andere Frage, ist ja eine Behauptung, zur Freizeitgesellschaft entwickelt habe. Welchen Maßstab legen Sie eigentlich mit dieser Beschwerde an? Ich meine, da steht in der Tat einiges fürchterlich auf dem Kopf. Müsste sich nicht eine Gesellschaft eines solchen Zustandes, wenn er denn die Sache trifft, rühmen? Müsste sich nicht gerade eine solche, ich nenne es mal, wie es genannt wird, hochindustrialisierte Gesellschaft, wie die hiesige, dieses Zustandes rühmen, müsste sie nicht sagen, seht her, das haben wir geschafft. Wir haben in der Tat unsere nationale Ökonomie so organisiert, dass sich das Verhältnis von Arbeitszeit zu Freizeit immer mehr zugunsten der Freizeit verbessert hat. Wir haben es in der Tat hingekriegt, dass es immer weniger Arbeit braucht, um jenen Reichtum zu produzieren, der die Wünsche der Menschen zufriedenstellt. Das wäre in der Tat ein Grund zur Zufriedenheit und nicht zum Jammern. Denn eins ist klar, um an folgende Selbstverständlichkeit in dem Zusammenhang zu erinnern: Arbeit ist und bleibt nun mal der gesellschaftliche Bereich, in dem all das erstmal produziert werden muss, was der Mensch dann zum Leben braucht, an Grund und gehobene Bedürfnisse. Arbeit ist und bleibt immer völlig systemunabhängig das notwendige Mittel für die Schaffung aller Güter, mit denen der Mensch sein Leben gemäß seiner einfachen und gehobenen Bedürfnisse gestaltet. Arbeit selbst ist nie Bedürfnis für sich. Von daher ist Arbeitszeit auch immer zwangsläufig Abzug von der freien Zeit, von der Zeit, die der Mensch doch seinem Leben, der Realisierung, der Befriedigung seiner Bedürfnisse und Interessen widmen will. Folglich sollten oder könnten sich die Menschen, die eine Gesellschaft zur Freizeitgesellschaft entwickelt haben, doch glücklich schätzen. Sie hätten es dann nämlich hinbekommen, ihr Leben nicht mal der Mühsal der Arbeit zu unterwerfen, sondern umgekehrt die Arbeit ganz in den Dienst, der für ihre Bedürfnisse freigestellten Zeit zu stellen. Das wäre, ich sag's mal so locker, fast schon oder halber Kommunismus. Sie hätten ihre Arbeit gesellschaftlich so organisiert, dass das Leben tatsächlich zunehmend als freie Zeit für sie selber bestünde. Kein Grund zum Jammern. Von dieser Vernunft in der Betrachtungsweise wollen natürlich diejenigen, die Freizeitgesellschaft als einen Skandal betrachten, überhaupt nichts wissen. Vernunft ist wirklich in dieser Beschwerde nicht zu entnehmen, denn auch das andere Argument, was vielleicht der eine oder andere noch dahinter wittern mag, trifft die Sache nicht. Faulheit kann nicht der Grund für diese Beschwerde über Freizeitgesellschaft sein. Es verhält sich doch gar nicht so, dass Leute, die nun mal nicht arbeiten, sondern in der Freizeit sich tummeln, den Betriebsleitern, die bei ihnen anklopfen und sagen, hallo, wir brauchen euch zur Arbeit, einfach mal frech einen Korb geben und sagen, hab heute irgendwie keine Lust, klopft doch morgen nochmal an, vielleicht habe ich dann Lust. So ist es doch gar nicht. Es ist doch genau umgekehrt. Es sind doch gerade in der Regel diejenigen, die ohne Beschäftigung sind, ich nenne sie mal vorübergehend Freizeitler. Es sind doch gerade diese Freizeitler, die überhaupt nicht begeistert sind von der Freizeit, die ihnen da verordnet worden ist. Umgekehrt sind es doch gerade sie immer wieder, die nach Beschäftigung rufen. Arbeit, Arbeit, Arbeit rufen sie. Schafft Arbeitsplätze. Irgendwie würde sich daran das Urteil faule Bande ziemlich relativieren. Wir haben es also mit einer ausgesprochen merkwürdigen Konstellation zu tun. Hier die Klagen der Geschäftsleute und ihrer wissenschaftlichen und journalistischen Dolmetscher über die Schande der Freizeitgesellschaft. Und dort auf der anderen Seite massenhaft, man weiß ja, zwischen 5 und 6 Millionen offiziell gezählte, ich bleibe mal dabei, Freizeitler, die das aber gar nicht sein wollen. Ja, warum kommen die denn nicht zusammen? Warum liegen die sich nicht mit ihren korrespondierenden Bedürfnissen in den Armen? Beide gleichermaßen mit einer Klage über die Freizeit im Munde. Komisch. Doch löst sich diese Merkwürdigkeit recht schnell auf. Es verhält sich bekanntlich so, dass diese Freizeitler, man muss jetzt sagen Freizeitler wider Willen, auch noch das Werk eben jener anderen Abteilung der Beschwerdeführer aus Wirtschaft, Politik und Journalie sind. Vor allen Dingen das Werk der Abteilung Wirtschaft. Die Wirtschaft hat doch gerade ihren Teil dazu beigetragen und trägt ihn ständig weiter dazu bei, dass Leute so viel Freizeit haben, über die sie überhaupt nicht glücklich sind. Sie haben die 5 bis 6 Millionen Freizeitler, die, das weiß jeder von euch, Arbeitslose heißen, ein übrigens absurder Begriff, zu dem ich nachher nochmal was sage, Arbeitsloser. Die haben sie doch hergestellt. Sie haben rationalisiert, sie haben sich gesund geschrumpft, sie haben die Produktion ins Ausland verlagert, sie haben fusioniert und dann doppelt existierende Abteilungen ausgedünnt oder sind pleite gegangen. Sie waren es doch, die befunden haben, dass sie hierzulande für 5 bis 6 Millionen Menschen keine Arbeit mehr haben und keine Arbeit mehr anbieten wollen. Ja, welchem Umstand gilt denn nun Ihre Klage über die Freizeitgesellschaft? Es kann unmöglich sein, dass die Betriebe dieses Resultat ihrer eigenen Geschäftstätigkeit, dieses Resultat der Verfolgung ihrer eigenen Geschäftsinteressen, diese hergestellte Freizeit selbst beklagen. Das kann nicht sein. Das könnten Sie glatt ändern. Nicht entlassen oder wieder einstellen könnten Sie glatt. Es würde theoretisch in Ihrer Macht liegen. Das machen, das wollen Sie nicht. Und daraus ist ein einziger Schluss zu ziehen. Und der löst die Sache sofort auf. Die Beschwerde gilt folglich gar nicht der freien Zeit von Menschen, die überreichlich davon haben, eben meine Freizeitler. Es geht gar nicht, nehmen wir den bekannten Begriff dafür, um die freie Zeit von Unbeschäftigten. Ja, und wenn es nicht um die freie Zeit von Unbeschäftigten geht, dann gilt die Klage zwangsläufig der freien Zeit der Beschäftigten. Das ist ein erster Schluss, den man erstmal festhalten muss. Womit der nächste Widersinn dieser Ökonomie auf dem Tisch liegt. Ausgerechnet die freie Zeit derer, die davon vergleichsweise wenig haben, weil sie ja arbeiten müssen, ist Zielscheibe ihrer Kritik. Ausgerechnet die freie Zeit derer, die täglich in die Fabrik, ins Büro, auf den Bau oder aufs Amt rennen müssen, deren Tageseinteilung, deren Wocheneinteilung, deren Jahreseinteilung eben gerade nicht durch ihre Interessen an freier Zeit, sondern durch die Arbeitszeit hinreichend bestimmt ist, die ist es, die den Beschwerdeführern in Sachen Freizeitgesellschaft zu viel ist. Es ist also dieser Klage schnell zu entnehmen, und damit hätten wir den ersten Punkt im Prinzip aufgelöst, dass mehr Arbeitszeit eingefordert wird von denen, die Lohn empfangen, die Lohnempfänger sind, die beschäftigt sind. Die sollen also für den Lohn, den sie erhalten, noch mehr von ihrer ohnehin knappen Zeit opfern und noch mehr von ihrer ohnehin knappen Zeit dem Betrieb zur Verfügung stellen. Allein darum geht es. Betriebe wollen über Arbeit, die sie bezahlt haben, länger verfügen können. Beziehungsweise sie wollen bezahltes Arbeitsvermögen länger für sich einsetzen können. Und die Geschäftsleute haben daran ein Interesse. Dieses Interesse ist sicherlich dem einen oder anderen aus einem anderen Zusammenhang bekannt. Haben daran ein Interesse, weil sich dadurch, das ist eine ganz simple Rechnung, die Kosten der Arbeit in ihrer Kalkulation verringern lassen. Die Rechnung geht, eine bestimmte Lohnsumme verteilt sich dann, wenn der Mensch für dieselbe Lohnsumme länger arbeiten muss, über mehr Arbeitsstunden. Das heißt auch immer, und darauf kommt es dann schon an, dass auf die in der bestimmten Arbeitszeit hergestellten Stücke weniger an Lohn fällt. Sie deswegen also billiger hergestellt werden können und billiger angeboten werden können. So rechnen diese Geschäftsleute, das ist der ökonomische Gehalt dieser ideologischen Charakterisierung Freizeit als Gesellschaft, als Skandal. Und das macht aus ihrer Kalkulation die kapitalistische, so jetzt ist es mal raus, die kapitalistische Kalkulation. Sie wollen gar nicht mehr Arbeitszeit, sondern sie wollen das Verhältnis von Lohn zu Leistung, also das Verhältnis von Lohn zu Arbeit in Zeit, zu ihren Gunsten verbessern. Anders gesagt, sie wollen für jede Stunde, in der der Arbeiter bei ihnen antritt und benutzt wird, weniger zahlen oder noch anders, vielleicht noch ein bisschen bekannter marxistisch ausgedrückt, obwohl das alles marxistisch war, was ich erzählt habe, obwohl es bei dem berühmten Berliner Politologen Heinrich immer ganz anders klingt. Da hört man auf 250 Seiten kein Wort von Kritik am Kapitalismus. Das ist wie eine Nacherzählung einer alternativen Erklärung von Ökonomie. Das ist zum Kotzen. Wenn ihr wollt, kann ich nachher noch mehr darüber erzählen. Ich habe mir das Buch während der Bahn angeguckt. Fürchterlich. Prompt landet meine Lieblingswirtschaftsjournalistin der FAZ, die Heike Göbel, der eine oder andere wird sie nomen est omen gleichermaßen kennen, nachdem sie ihre Klage über die Freizeitgesellschaft losgeworden ist, systematisch am Ende ihres Leitartikels, genau bei dem, was ich jetzt aus dem Begriff rausgeholt habe. Sie sagt nicht, nachdem sie Schande, Freizeitgesellschaft gesagt hat, es ist eine Schande, dass die Leute mit ihrer Freizeit nichts anzufangen wissen. Hier ein paar Tipps, dann sollen sie doch bitte schön die FAZ lesen oder die TAZ lesen oder irgendwas anderes Sinnvolles mit ihrer Freizeit anfangen. Nichts davon. Zitat am Ende ihres Artikels, die Möglichkeit zur Mehrarbeit ohne, Klammer auf, vollen, Klammer zu, ihre Klammer, ohne vollen Lohnausgleich senkt die Kosten der Arbeit in Deutschland. Zack, das ist es. Diesmal ganz unideologisch formuliert. Und derjenige, der ein bisschen von euch, von Ihnen in der Zeitung im letzten halben Jahr verfolgt hat, was so in den Betrieben los ist, weiß, genau so geht es in einer Brutalität zu, dass es einem die Schuhe auszieht bei VW, bei Daimler Chrysler, bei Opel etc. Wir können, wenn es nicht einleuchtet, der Zusammenhang nachher darüber reden. Aus demselben Grunde, den ich jetzt gesagt habe, das ist die Kalkulation der Betriebe. Aus bezahltem Lohn mehr Arbeit rausholen oder für bestimmte Arbeit weniger zahlen. Aus diesem Grunde fruchtet auch, jetzt baue ich mal eine der Gewerkschaftsbeschwerden ein, fruchtet auch der Vorschlag der Gewerkschaften überhaupt nichts. Der Vorschlag, der für die Umverteilung zwischen Beschäftigten und Unbeschäftigten plädiert. Das kennt ihr alle. Eine klassische Forderung der Gewerkschaft, seitdem die Arbeitslosen so die 2-3-Millionen-Grenze überschritten haben. Das ist ein Plädoyer, das heißt ungefähr folgendermaßen, wenn ihr mehr Arbeitszeit, ihr Betriebe, ihr mehr Arbeitszeit braucht, wendet euch doch an die, die draußen vor dem Betriebstor stehen und sich anbieten. Eure Bitte würde mit Sicherheit erhört werden, denn die sind mit ihrer freien Zeit überhaupt nicht zufrieden, beklagen sich drüber. So ein Vorschlag wird regelmäßig nicht nur zurückgewiesen, sondern das wird wie ein von den Unternehmern wie ein Anschlag auf die Wirtschaftsweise verurteilt. Das Letztere, das ist zurückgewiesen wird, das ist deswegen auch keine Chance hat, das sollte man der Gewerkschaft übrigens nicht vorwerfen. Man sollte ihr nicht Erfolglosigkeit, man sollte ihr nicht das Fiasko ihres Vorschlages vorwerfen. Erfolglosigkeit sagt immer nur was aus über Machtverhältnisse. Naja, und da hat sie den Kürzeren gezogen. Das diskreditiert nicht automatisch den Vorschlag selbst. Der ist aus einem anderen Grunde gemeingefährlich. Vollkommen unabhängig davon, ob er erfolgreich war oder nicht. Gemeingefährlich meint, der ist, ich sag's mal weniger provokativ, ach nee, geht nicht, idealistisch und gemein. Er ist idealistisch darin, dass er einfach vornehm von der selbst Gewerkschaften wohl nicht unbekannten Kalkulation absieht, der Kapitalisten, der es ja darum geht, möglichst wenige Leute bezahlt zu beschäftigen und die immer länger auszubeuten, arbeiten zu lassen. Davon wird vornehm abgesehen. Es wird also vornehm, und das ist dann der Übergang zur Gemeinheit, vornehm davon abgesehen, dass die Leute überhaupt keine Arbeit wollen, sondern dass sie Geld wollen. Sie wollen überhaupt nicht den Status des Freizeitlers überwinden. Sie müssen ihn überwinden, weil sie Geld für ihren Lebensunterhalt brauchen, weil sie über eine andere Einkommensquelle oder eine andere Quelle für Lebensmittel nun mal nicht verfügen. Als ob diese Leute nur Beschäftigung suchen. Als ob ihnen das Geldeinkommen egal wäre. So tritt die Gewerkschaft auf. So ist der Tenor der Gewerkschaften. Arbeit soll bloß gerecht verteilt werden. Dann ist die Welt irgendwie in Ordnung, was Betriebe für die Arbeit zahlen. Das ist dann der Gewerkschaft in der Tat sekundär. Und dabei gehen die Leute überhaupt nur wegen des Einkommens zur Arbeit. Das ist eine gewerkschaftliche Schweinerei. So, bevor ich den ersten Punkt abschließe, muss ich noch sagen, dass nebenbei noch so ein paar Sachen rausgekommen sind, die will ich einfach nochmal festhalten. Es ist also nebenbei rausgekommen. Wenn Menschen ausgerechnet mit viel freier Zeit unzufrieden sind und nach Arbeit rufen, dann kann dem nur eine Zwangslage zugrunde liegen, in die sie geraten sind oder in der sie stecken. Und diese Zwangslage heißt, sie brauchen Geld für Lebensmittel und haben keine Geldquelle. Ich habe es eben schon gesagt. Sie sind also einkommensabhängig oder lohnabhängig. So heißt diese Zwangslage. Die Zwangslage heißt nicht Beschäftigungslosigkeit, um das nochmal zu sagen. Dies ist eine alberne Kategorie. Beschäftigung ist was ganz anderes. Wenn ich in meiner freien Zeit mich mit Gartenarbeit beschäftige oder irgend anderer in seiner freien Zeit seine Briefmarkensammlung macht oder Fotos schießt, dann fällt das ganz in sein Interesse, dem er in seiner freien Zeit nachgeht, sofern er sie hat. Fein, in Ordnung, will ich überhaupt nichts, kann man ja auch gar nichts gegen sagen. Bringt aber nichts. Bringt doch gar kein Einkommen. Zu Hause arbeiten. Absurd. Kostet im Gegenteil alle Materialien, die ich dafür anwenden muss. Der Schluss daraus ist der, den ich vorhin schon gesagt habe. Den Freizeitlern wider Willen fehlt Arbeitsgelegenheit für Geld, über die sie aus eigener Lage heraus nicht verfügen. Wer Arbeit dringend braucht, wer Arbeit einklagt, Arbeit, 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 wer sie so dringend einklagt, als sei die Arbeit selbst ein Bedürfnis, obwohl sie das nicht ist, der verfügt eben nicht über Mittel, die er für sein Leben braucht. Der verfügt weder über Produktionsmittel, um Lebensmittel herzustellen und sie mit anderen auszutauschen, nicht im Marktsinne. Und der verfügt auch nicht über Geld, einen Geldhaufen, von dem er leben kann. Also wer Arbeit sucht, sucht nicht Arbeit, sondern einen Arbeitgeber, wie es so ärgerlich heißt. Und der gibt ihnen Arbeit gegen Lohn, wenn diese, und jetzt kommt der nächste Gedanke, wenn diese Geldausgabe von ihm selbst Geld einträgt, wenn die Geldausgabe, die er tätigt in Form von Lohn, ihm selbst Geld einträgt, ist ein kleiner Widerspruch. Der macht aber in der Tat diese Produktionsweise aus. Er gibt Geld raus, nur aus dem einzigen Grunde, um Geld zu kassieren. Wenn man sich das mal durchdenkt, dann kommt da notwendigerweise bei all den Leuten, die auf Geld angewiesen sind, weil sie keine Quelle haben, heraus, dass das Interesse beider, diejenigen, die Geld kriegen für Arbeit, und diejenigen, die das Geld überhaupt nur geben, weil sie Geld haben wollen, dass die Interessen beider zugleich nicht aufgehen können. Das ist unmöglich. Geben und zugleich kassieren, das geht irgendwie nicht auf. Wenn Unternehmer Leute ohne eigene Einkommensquelle nur einstellen, wenn sie für den weggezahlten Lohn möglichst viel Leistung bekommen, von deren Produkten, deren Produkte sie dann zu Geld machen wollen, dann kommt es eben zu einem Arbeitsverhältnis, umso eher, dann kommt es zu Einstellungen, das ist der Schluss aus diesem verrückten Widerspruch, dann kommt es zu Einstellungen, umso eher, je weniger der Arbeiter von dieser Einstellung hat. Ganz klarer Schluss. Beziehungsweise, je mehr der Arbeiter seinem Interesse folgt. Ich will Geld für meinen Lebensunterhalt und das möglichst ordentlich, und ich will obendrein auch ordentliche Freizeit haben und mich in der Arbeit nicht kaputt machen, desto sicherer kann er sein, dass er dafür keine Arbeit in fremden Diensten findet. Das ist das absurde Verhältnis der sich ausschießenden Interessen von Leuten, die Geld machen wollen, und denjenigen, die Geld brauchen, weil sie auf Geld angewiesen sind, sonst nicht an Lebensmittel herankommen. Es ist dieses absurde Verhältnis nichts anderes als der Kern dessen, was man Klassengegensatz. Ich kann auch sagen, es ist der Antagonismus dieser Interessen. Die schließen sich aus. Die sind nicht zu versöhnen. Obwohl die Gewerkschaft seit ihrer Existenz meint, das sei zu versöhnen, was dabei rausgekommen ist, sehen wir ja. Das alles verrät die Klage über die Freizeitgesellschaft. Und noch was Letztes ist, glaube ich, auch klar geworden. Warum Freizeitler nicht Freizeitler genannt werden, sondern Arbeitslose? Ich habe vorhin gesagt, das ist eine komische Kategorie. Warum wird die Freizeit des Menschen hierzulande negativ bestimmt? Los, ihm fehlt was. Er hat Freizeit, aber das wird gar nicht benannt als sein ökonomischer Status. Sondern sein ökonomischer Status taucht nur auf, ihm fehlt was, nämlich Arbeit. Und leider ist diese negative Bestimmung in der Tat das, was ihn positiv auszeichnet. Denn die Freizeit, die er jetzt hat als Arbeitsloser, ist eine, mit der er deswegen so wenig anfangen kann, weil ihm alle Mittel fehlen, tatsächlich aus Freizeit was zu machen. Und das ist übrigens der Grund, warum der Sachverhalt Freizeitgesellschaft auch einfach nicht gegeben ist. Es ist, was da als Skandal angeklagt wird, eine pure Ideologie, deren Interesse ich benannt habe. Das gibt's nicht. Absurd ist es. Für diejenigen, die arbeitslos sind, gibt's keine Freizeit, weil sie über die Mittel nicht verfügen, tatsächlich aus freier Zeit für sich was zu machen. Und die anderen, die Beschäftigten, die haben keine Freizeit, weil die Arbeitszeit diktiert, was sie überhaupt nur in der Freizeit zu machen haben, nämlich sich möglichst so zu verhalten, dass sie wieder arbeiten können. Damit bin ich mit dem ersten Punkt fertig und komme zum zweiten.